Schön, dass du dabei bist bei meinem Gesund-Leben-Podcast für mehr Lebensqualität in allen Bereichen.
Hallo meine Lieben, ich freue mich ganz besonders. Ich habe ja schon vor längerer Zeit versprochen, ich mache ein Interview mit der lieben Karin. Ich habe ja immer mehr mit Menschen zu tun, die genau diese Diagnose bekommen haben, genau wie sie Karin hat. Und deshalb habe ich sie jetzt eingeladen zu meinem persönlichen Interview, weil diese Krankheit immer mehr wird und dieses Thema auch sehr, sehr interessant ist. Und deshalb möchte ich ganz herzlich die Karin Winkler begrüßen. Hallo, liebe Karin.
Hallo, Angelika. Grüß dich. Hallo. Grüß euch in die Gruppe.
Und ich möchte, ja, wir starten einfach gleich mal mit dem Interview. Wir haben uns ja eigentlich über Facebook bzw. über eine Coaching-Gruppe kennengelernt. Man sieht, die Welt ist im Internet zwar riesengroß, aber doch irgendwie wieder sehr, sehr klein, denn wir sind knapp 600 Kilometer auseinander. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir zueinander gefunden haben. Stell dich einfach mal ganz kurz vor, mit wem haben wir es denn da zu tun?
Ja, hallo, mein Name ist, du hast es schon erwähnt, Karin Winkler. Ich komme aus dem wunderschönen Osttirol und ich arbeite mit Seelenheilarbeit, mit Energiearbeit und mein Spezialgebiet sind Krebspatienten. Also wirklich Menschen, die die Hölle durchmachen oder durchgemacht haben, weil ich da selbst war, 2013.
Und welche Diagnose hast du da bekommen?
Leukämie, und wenn die Schulmedizin jetzt nicht bei mir, also wenn ich die jetzt nicht in Anspruch nehme, dann innerhalb von 4 Monaten bis einem halben Jahr, und dann ist vorbei, laut Ärzten. Okay. Aber ich sitze noch da.
Okay. Ja, und wie hat sich das, wie war bei dir der Verlauf? Wie hast du das, ja, wie war die Diagnose und was ist danach passiert? Wie ging es dir dabei?
Also es war eine Zufallsdiagnose, weil ich war zu diesem Zeitpunkt beim Film. Also mein Bruder ist ja auch Kameramann und Regisseur. Wir haben da in Osttirol einen Film gedreht und er fragte mich, ob ich nicht ein bisschen helfen möchte. Und da ich immer wieder so gerne in was Neues reinschnuppere, habe ich das gemacht. Mhm. Und ich half dann auch meinem Partner, der für die Requisite zuständig war, so schwere Bretter tragen für die Bühne und so weiter. Und da fiel ich hin. Und fiel mit dem Steißbein auf einen spitzen Stein. Mhm. Und es machte einen Kratsch und ich dachte mir so, jetzt ist alles aus. Ja? Und ich musste dann sofort ins Krankenhaus. Und da wurde mir Blut abgenommen, wie halt immer so üblich. Ja? Es war rein reiner Zufall, diese Diagnose dann, als sie das festgestellt haben. Mhm. Und ich dachte eigentlich, am nächsten Tag kann ich wieder nach Hause. Und plötzlich kam der Arzt zu mir am Abend mit ganz finsterer Miene und sagte, es muss einen Knochen Biopsie gemacht werden, also wo übers Knochenmark festgestellt wird, weil sie haben da einen Verdacht. Das war für mich irgendwie noch so ganz weit weg und so, und ich habe dann geschlafen und am frühen Morgen musste ich dann diese schmerzhafte Punktion machen, ohne Vollnarkose. Das war schon mal fürchterlich, ja. Und dann das Fürchterlichste war aber dann, als ich die Augen aufmachte, die ersten 5 Minuten, ich war noch nicht mal ganz da, weil ich hatte zwar keine Vollnarkose, aber durch diese Schmerzen war ich teilweise wie benommen. Ja? Und deswegen kam ich dann langsam zu mir und dann sah ich das Gesicht des Arztes über mir und er sagte, oh, jetzt ist sie munter. Und innerhalb von 5 Minuten sagte er zu mir, die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt, sie haben Leukämie und wenn sie nicht sofort handeln, sind sie innerhalb von einem halben Jahr tot. Ja, Schockzustand, kannst du dir vorstellen?
Schockzustand, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, und wie war deine Reaktion dann darauf? Beziehungsweise natürlich warst du in einem Schockzustand, aber wie bist du dann auf eine andere Alternative gekommen? Also warum wolltest du eigentlich unbedingt weg auch von der Schulmedizin?
Also es war so, ich hatte ja in meinem Umfeld, auch meine Mutter war ja an Krebs gestorben, qualvoll. Und wie soll ich sagen, dadurch, dass ich so einen Schock hatte, und ich ja wusste, was mit Chemo abläuft, was da passiert. Ich habe mich ja im Vorfeld, wie gesagt, durch mein Umfeld schon, war ich schon informiert genug, ja, was da alles passiert oder passieren kann. Mhm. Da war für mich das absolut kein Thema, dass ich das nicht machen möchte, ja. Okay. Und gleichzeitig aber durch diesen Schock war ich auch sehr stur gewesen und habe das total von mir gewiesen. Also ich habe totalen Widerstand aufgebaut, was aber nicht gut war. Denn ich müsste es eigentlich von meiner Arbeit wissen, mittlerweile weiß ich es ja, dass überall, wo du Widerstand aufbaust, das wirklich ein, das kommt, ja, das kommt einfach. Und so war es auch bei mir. Ich hatte einen Widerstand gegen die Chemo, gegen die Schulmedizin aufgebaut, machte Alternativmethoden mit Säften, mit Obst, mit Kräutern, mit Petersil, alles, was mir nur so übers Internet reinkam. Mhm. Es ging mir auch eine Zeit lang gut, aber dann im August, September brach ich zusammen. Und ich wurde immer schwächer, die Muskelmasse erschlaffte, das ging urplötzlich, ich verlor ja jeden Tag ganz viel Blut, das waren alles Begleiterscheinungen, ich sah immer weniger und aber ich kam immer noch nicht auf die Idee, jetzt vielleicht schulmedizinisch zu handeln und so schleppte sich das dann durch bis Dezember 2013. Und das war dann so, dass ich anfangs Dezember, ich glaube, der erste war es, brach ich zusammen in den Armen meines Liebsten. Also das war richtig filmreif, sage ich mal. Ja, ich brach plötzlich zusammen und war ohnmächtig. Und er brachte mich dann ins Bett und er sagte zu mir, also so geht das nicht weiter. Und ich wollte aber nicht mehr. Ich war so schwach, ich konnte nicht mehr, ja. Und dann sagte ich, nein, also so quasi, es hat eh keinen Sinn. Ich habe total abgeschlossen, ja. Und er ließ das aber nicht zu. So begann er mich zu pflegen. Also ich war im Pflegefall. Ich konnte auch nicht mehr gehen. Und er machte wirklich alles. Und das natürlich hat mich auch in meiner Weiblichkeit sehr, ja, ich sag mal, betroffen. Weil wer lässt das gern zu, ja, vom eigenen Partner? Ich meine, da war sehr viel Scham auch dabei. Und da dachte ich mir, okay, das ist jetzt so, ist eh nicht mehr lang, ja. Ich habe wirklich abgeschlossen. Bis es dann meinem Partner zu bunt wurde, weil er wirklich sah, okay, sie will jetzt gehen. Und dann hat er mir ein Ultimatum gestellt und hat zu mir gesagt, okay, Karin, entweder du rufst jetzt sofort deinen Alternativmediziner, weil ich hatte ja einen, oder ich bringe dich ins Krankenhaus in Lienz, dort, wo ich eben diese schlechte Erfahrung gehabt habe.
Okay.
Und dann sagte ich, okay, dann bitte den Alternativmediziner. Dann soll er mir Infusionen geben, weil ich fing schon an, fantasieren. Ich dachte mir, mit Infusionen geht's, ja. Okay. Und der kam sofort und er sah mich und ich hörte auch schon ganz schlecht. Also mein Gehör wurde schon ganz eingedrückt. Also ich hörte ihn ganz weit weg, ja. Und ich hörte nur, wie er sagte, mit Infusionen geht da gar nichts mehr, wenn ich jetzt nicht sofort ins Krankenhaus eingeliefert wird, überlebe ich die Nacht nicht mehr. Und dann wurde mir bewusst, wie ernst es ist. Ich sah dann auch in die Augen meines Partners und es war für mich klar, ich muss das jetzt tun. Aber ich sagte nicht in Lienz, ich möchte nach Kärnten. Und irgendwie war das so eine Eingebung. Und dann wusste ich, dort komme ich an den richtigen Ort, ja. Und als der Arzt dann gesagt hat, er ruft die Rettung, dass ich mit Blaulicht sofort nach Spital, also so heißt dieser Ort in Kärnten, geliefert werde, da habe ich die ganze Zeit gesagt, ich vertraue, ich glaube, ich bin am richtigen Ort, ich komme an den richtigen Ort. Wie ein Mantra habe ich das die ganze Zeit in mir gesprochen, ja?
Okay.
Und dann fuhren sie mit Höchstgeschwindigkeit, das weiß ich noch, ich bekam Sauerstoff und sie hatten wirklich Angst, dass ich es nicht überlebe. Ich kam dann sofort auf die Intensivstation, war dann dort 4 Tage, war wirklich in der Hölle und meine Augen, ich sah fast nichts mehr, meine Netzhaut war angegriffen schon von dieser Krankheit und die Ärzte sagten zu mir dann, nachdem sie mich untersucht hatten und so weiter, sagten sie zu mir, ja, ohne Chemo, vielleicht 2 Monate, aber dann, weil ich bekam ja Blut, also deswegen erholte ich mich dann auch wieder ein bisschen, dass ich wieder zu leben anfing. Und in der ersten Nacht bekam ich gleich 4 Konserven. Das war schon ein Zeichen, dass es echt an der Zeit ist, ja. Und der Arzt sagte mir, okay, die Chemo muss gemacht werden. Ansonsten keine Überlebenschance, obwohl sowieso unheilbar ist. Und mein Glück war aber, als ich dann so die ersten Blutkonserven bekam und ich anfing wieder Lehm in mir zu spüren, dass ich das nicht glaubte. Ich sagte, für mich gibt es kein Unheilbar. Ja? Für mich gibt es einfach Erfahrungen der Seele. Das wollte er nicht so ganz hören. Und er sagte zu mir, okay, machen wir die Chemo oder nicht? Und ich dachte mir so, Karin, jetzt hast du es. Du hast jetzt Widerstand aufgebaut, die ganzen Monate. Und jetzt hast du es auf dem Tablett serviert. Jetzt musst du es nehmen. Ja. Und dann sagte ich, okay, ich mache sie. Aber gleichzeitig, weil ich solche Panik hatte davor, hatte ich ein Gefühl, ich muss da was ändern. Also ich kann die nicht jetzt so über mich ergehen lassen, ich muss da was machen. Und in der Nacht hatte ich ganz ein tolles Erlebnis. Ich hörte eine Stimme, das klingt jetzt vielleicht irre, aber es war so. Und die sagte zu mir, segne die Chemo. Und ich dachte mir, okay, ja, weil durch dieses Segnen schadet sie mir nicht. Und das war für mich irgendwie so, okay, ja. Aber ich spürte, wenn ich diesen Gedanken hatte, ich hatte keine Angst mehr. Ja, weil ich spürte, ich kann das mit meinem Geist umwandeln. Und ich glaubte ganz fest dran, ja. Und dann war es soweit, dann kam die erste, ja, dann kam sie rein mit diesem Koffer, wo der Totenkopf drauf ist und ja, schaut nicht ganz toll aus, einladend. Und ich hatte das Glück, ich bekam keine Infusionen, sondern Spritzen in den Bauch. Und das war jetzt natürlich, ja, da haben andere sicher viel, viel schlimmere Chemos. Also ich habe echt Glück gehabt, sage ich, ja. Aber die war schon schlimm genug, weil einfach die ganze Atmosphäre so bedrohlich ist, ja. Wenn der Arzt reinkommt und es wurde alles steril abgesichert und ja. Na gut, und dann war es so und sie zogen die Spritze auf und ich sagte dann zu mir, ich segne diese Chemo. Ich sagte das natürlich leise. Und gleichzeitig segnete ich den Arzt und ich bat ihn, dass er mich immer wieder ablenkt, während er mir die Spritze gibt, weil das ist sehr heikel, wenn diese Spritze reingeht im Bauch, weil das muss ganz langsam geschehen, ja. Und ich sagte dann einfach zu ihm, ja, bitte soll ich so gut sein und mich ablenken, dass ich nicht mit meinen Gedanken alles kaputt mache, ja. Und das war so toll, der Arzt hat das gemacht, ja. Jeden Tag, wenn ich die Spritze bekam, haben die mich abgelenkt, ja. Und ich habe über das Wetter gesprochen, über alles Mögliche. Und ich hatte keine Schmerzen, ich spürte keine Schmerzen. Einen kurzen Piekser, ja. Und nachher, klar, war mir ein bisschen schlecht, da bekam ich Tropfen und das war alles, ich sage mal, relativ niedrig, ja. Aber trotzdem wusste ich, es geht mit meinem Geist alles. Mein Geist steht über der Materie, ja, aller Geist, unser aller Geist steht über der Materie. Und ich wusste felsenfest jetzt, dass Heilung passiert. Ich wusste es, ja. Ich kann dir nicht erklären, warum. Es war einfach so. Und als die Chemo beendet war, dann kam der nächste Schock, weil für uns Frauen sind die Haare ja absolut wichtig, ja. Für die Männer auch, aber für die Frauen glaube ich noch mehr. Und und ich lag im Bett und war eigentlich guter Dinge, dass ich es schaffe. Und dann hatte ich Hochwasser im Zimmer. Und ich habe das nicht wahrgenommen, weil ich teilweise doch noch so psychisch abseits war. Und dann kam das Stockmädchen rein, ganz entsetzt und sagte, ja, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Und dann registrierte ich, dass so viel hoch das Wasser schon im Krankenzimmer war. Ja, es war alles schon so, ja. Und ich dachte mir, wo kommt das her? Und dann ging sie ins Bad und dann sah sie, dass ich, ja, dass da meine Haare waren. Also die Haare hatten den ganzen Abfluss verstopft und ich habe das nicht gemerkt. Ah. Und jetzt natürlich, ja, war das ganze Wasser. Und als ich das gesehen habe, da war mir klar, ich muss da raus. Ja, ich muss da jetzt sofort raus und ich muss in mein Umfeld, sonst werde ich wieder krank. Ja, oder sonst erhole ich mich nicht so schnell, ja. Und ich sprach dann, das Nächste, was ich gemacht habe, war, Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Angelika, ich sah in den Spiegel und ich erkannte mich nicht mehr. Ja, diese Frau war eine Fremde. Also ich war abgemagert bis, ja. Und es war ein entsetzlicher Anblick, ja. Und ich sagte dann zu meinem Spiegelbild, okay, ich weinte auch fürchterlich natürlich. Und ich sagte dann, okay, jetzt sind wir so und so, ja. Wir sehen jetzt so und so aus. Wir sind urschwach. Wir sind, wir strahlen nicht, wir sind einfach nur matt und müde. Und dann richtete ich mich auf und sagte, aber es wird der Zeitpunkt kommen, da werden wir strahlen wie noch nie zuvor, stark sein wie noch nie zuvor, schön sein wie noch nie zuvor, selbstbewusst sein wie noch nie zuvor und ich werde alles tun, dass wir das schaffen. Mhm. Und in dem Moment kam der Arzt rein und sagte zu mir, dass die Blutwerte langsam nach oben gehen. Das war ja bis jetzt nicht gewesen. Also es war ja jeden Tag nur immer eine Hyobsbotschaft. Die Chemo hätte er nicht angeschlagen. Ja? Also das heißt für mich Todesurteil, ja, oder okay. Laut Schulmedizin. Mhm. Mhm. Und als er das dann sagte, dann sagte ich, okay, und jetzt sage ich Ihnen etwas. Dieses Krankenhaus hat mich gesund gemacht, ja, und anderen. Unter anderem weiß ich, die Schulmedizin war wichtig. Weil ohne Blut würde ich nicht mehr leben. Ohne freies Blut. Ja? Und die Chemo wird vielleicht auch ihren Teil dazu beigetragen haben. Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ja? Aber ich habe es halt gesagt. Habe ich gesagt, gleichzeitig aber möchte ich jetzt gehen. Mhm. Weil der Zeitpunkt ist jetzt da. Wenn ich noch länger da bleibe, falle ich wieder zurück. Ich muss mein Umfeld haben. Ich muss meine Liebsten um mich haben, damit ich gesund werden kann. Und ich musste ihm versprechen, dass ich zu Hause mir dann Spritzen gebe, also die roten und weißen Blutkörperchen in den Bauch gebe und das jetzt mache, dann kann ich gehen. Ja? Und ich muss halt immer jede Woche zur Kontrolle kommen. Ja? Und ja, das habe ich dann gemacht. Ich wurde dann abgeholt von meinen Liebsten und von meinem Vater. Und als ich zu Hause war, sah es gut aus. Ein paar Tage lang, ich fing an zu essen, ich bekam wieder Appetit, ja, und aber schlagartig ging das dann wieder nach ein paar Tagen runter, ich bekam wieder Frösteln, also Kälte, und ich spürte, irgendwas stimmt mit meinem Blut nicht, also irgendwas passt da nicht. Und dann wurde mein Alternativmediziner gerufen, der machte dann verschiedene Tests bei mir und der sagte, ich brauche noch Blut, ja. Ich hatte da zu diesem Zeitpunkt 8 Konserven schon und er sagte, er glaubt, ich brauche noch ein paar, ja, dass ich wirklich ganz zur Kraft komme. Und ich musste wieder ins Krankenhaus, ich wurde also wieder abgeholt, aber Gott sei Dank nicht mehr mit Blaulicht. Und da bekam ich dann die restlichen 4 und nach der 4. habe ich dann gesagt, und jetzt weiß ich, jetzt beginnt der Heilungsprozess. Und so bin ich auch raus. Also ich bin aus diesem Haus raus, nach dieser Woche, und habe gesagt, so, dieses Haus sieht mich nie wieder, ja, ab jetzt beginnt mein Heilungsprozess. Ich weiß es geht. Mhm. Und so war es auch. Es war wie ein kleines oder großes Wunder. Ich begann mehr zu essen. Ich hatte auch Astronautennahrung anfangs zu mir genommen, weil ich nicht diese feste Nahrung wollte, weil ich schon so lange nichts mehr gegessen habe. Und jetzt war das für mich irgendwie so was Fremdes. Ja? Ja. Und jetzt hatte ich so wie Astronautennahrung, wo du einfach mit dem Strohhalm diese Nahrung bringst. Ja? Mhm. Und das habe ich dann jeden Tag gemacht. Die hat mich auch total gestärkt, auch psychisch. Rausgehen wollte ich noch nicht. Ich hatte nämlich auch Panikattacken natürlich bekommen und ich hatte Psychopharmaka abgelehnt. Der Arzt hat gesagt, ich müsste sie nehmen. Ich habe sie abgelehnt. Ich habe gesagt, nein, ich schaffe das so. Ich habe meine Bachblüten und die Notfallstropfen, ich mache das so. Und ja, was will er dann sagen? Das ist meine Entscheidung. Und dann habe ich das zu mir genommen und als mein Partner dann gesagt hat, wir müssen jetzt raus, du musst wieder den Boden spüren, wollte ich anfangs nicht, weil ich mir dachte, okay, da bin ich jetzt noch zu schwach. Also hatte er mich über die Treppen getragen, ins Auto und ist mit mir auf einen Berg raufgefahren, weil ich wollte keine Leute sehen. Ich dachte mir immer, wenn mich die Leute sehen, die erschrecken so, wenn die mich sehen, ich war ja nur mal die Hälfte. Und ja, der war dann mit mir auf den Berg raufgefahren und half mir raus, also wirklich, also unbeschreiblich, was dieser Mann geleistet hat. Und ja, und der hat mich dann sprichwörtlich fast aus dem Auto so rausgetragen und das waren die ersten Momente in meinem Leben, wo ich die Sonne wieder auf meiner Haut spürte. Es war blauer Himmel, es war Sonnenschein. Und ich stand da auf diesem Hügel und sah über unsere Stadt drüber. Die Sonne war richtig so über mir. Und ich stand nur da und betete und sagte, danke. Danke. Also ich muss jetzt schon fast. Ich sagte einfach, danke, dass ich das erlebe. Weil ich dachte mir überhaupt nicht, dass ich das nächste Jahr überlebe. Oder Weihnachten 2013. Und jetzt stand ich da, das war Anfang Jänner, in diesem Sonnenstrahl auf diesem Hügel mit meinem Liebsten an meiner Seite und ich spürte das Leben wieder. Ich spürte, ich lebe. Ja. Und ja, das war sowas von, das war eines der gewaltigsten Momente in meinem Leben, ja. Weil das war, als ob wenn der Himmel zu mir gesagt hätte, so Karin, willkommen im Leben. Und jetzt mach, ja. Und jetzt du. Und so ging es dann los. Und so hat dann der Kampf für das Leben angefangen, aber nicht gegen die Krankheit. Weil ich wusste ja nicht, ob ich geheilt bin, weil laut Ärzten brauchte ich ja noch eine Chemo, ein halbes Jahr später. Und ich habe gesagt, die brauche ich sicher nicht. Und die Ärzte waren mit mir schon fast verzweifelt auf der Onkologie, weil sie hatten sowas noch nicht erlebt, ja. Weil ich habe einfach gesagt, das wird vielleicht für andere so sein, aber nicht für mich. Und ich hatte dann auch mit dem Chefarzt gesprochen und der sagte, ja, das ist gut, meine Einstellung, aber es bleibt unheilbar, mit dem muss ich mich abfinden. Und ich habe gesagt, nein, ich weiß, dass es kein Unheilbar gibt. Und er kann mir Geschichten erzählen, wie er will. Und ich glaube, dass das meine Rettung war. Weil ich so an mich, an die göttliche Kraft, an die Selbstheilungskraft geglaubt habe. Und ich wusste, das ist jetzt ein fremder Mann. Wieso will der meinen Körper kennen? Der kennt sich aus über die Funktion des Körpers, was er studiert hat. Aber er hat keinen blassen Schimmer über Seele, wo ich aber die Spezialistin bin, ja? Und er hat keinen blassen Schimmer von Geistheilung. Er weiß nur, und das kann ich ihn auch gar nicht übel nehmen, weil er hat nur das studiert, ja? Für das andere gibt es eben andere Spezialisten. Und das habe ich ihm auch gesagt, ja. Und ich habe dann gesagt, ja, ich weiß, ich werde es schaffen. Und es war genau einen Tag vor meinem Geburtstag. Da kam der Anruf meines Arztes. Ich werde es nie wieder vergessen, weil auf diesen Zeitpunkt, wo die Werte dann, sie wurden ja eingeschickt und so weiter und ich musste abwarten. Also das ist auch die Hölle, wenn du warten musst auf den Befund, ja. Das allein ist schon die Vorstufe zur Hölle, sage ich, weil einfach so viele Ängste und Geschichten in einem Kopf sich abspielen. Und ja, der Anruf kam und ich wollte zuerst gar nicht abheben, weil ich so fertig war. Ich habe zwar innerlich zu mir gesagt, ja, ich schaffe das und ich brauche keine zweite Chemo, aber trotzdem sind da Ängste, ist ja ganz klar. Ja? Was ist, wenn es doch nicht ist und so. Okay, und dann nahm ich eben den Anruf entgegen und mein Onkologe war dran. Und er sagte nur die Worte, Gratulation, die Werte sind so gut wie noch nie. Und so wie es aussieht, wenn ich weiterhin so fleißig mit mir arbeite, dann braucht es keine Chemo mehr. Und dann sagte ich zu ihm, heißt das, ich bin jetzt geheilt? Und er sagte, vorerst schon. Und ich musste dann jedes Monat zur Kontrolle, Blutkontrolle. Und da fuhr mich dann auch mein Liebster hin oder mein Vater hin und es war alles in Ordnung. Also bis bei der letzten Kontrolle, da fühlte ich mich überhaupt nicht mehr wohl in diesem Wartezimmer. Bei all diesen Menschen, die diese, sage ich mal, hart ausgedrückt, diese Todesdiagnose erhalten hat. Und ich saß da und es kam eine Psychologin auf mich zu und die fing dann an zu erzählen über alle möglichen Geschichten und ich dachte mir, was mache ich da? Was tue ich da noch? Ich bin gesund. Ja? Und dann sagte dieser Arzt zu mir, ich soll jetzt reinkommen, es wird jetzt über meine Werte gesprochen, es wurde ja Blut abgenommen. Und da sagte er zu mir, die Eisenwerte sind sehr niedrig. Und in dem Moment spürte ich, der macht mir Angst, ja. Und ich sagte dann zu ihm, ja, okay, was kann ich machen? Und das Erste, was er sagte, war sofort eine Infusion, eine Eiseninfusion. Und ich sagte, nein, hier auf dieser Station mache ich gar nichts. Und er sah mich dann an und war total irgendwie erstaunt. Und dann sage ich, gibt es was Natürliches, wo viel Eisen drin ist? Und er druckste so herum. Und dann erwähnte er den Eisenwein, einen japanischen Eisenwein. Den gibt es in der Apotheke. Und da sagte ich, okay, bevor ich eine Infusion mache, probiere ich es mit dem Eisenwein. Und dann ging ich. Und als ich dann aus diesem Krankenzimmer raus, also aus dieser Onkologiestation rausging, da sagte ich dann zu mir, das war das letzte Mal, dass ich zur Kontrolle war. Das tut mir nicht gut. Ich holte mir dann diesen Eisenwein, nahm dann, glaube ich, eine Dreiviertelflasche, also insgesamt dann, also nicht zu klein, sondern jeden Tag so, in, so ein Esslöffel, glaube ich, war es, ja. Und ich bekam ja den nächsten Kontrolltermin vorgeschrieben und ich wusste, da gehe ich nicht mehr hin. Und normalerweise haben sie mich immer am Vortag schon angerufen, dass ich ja nicht den Termin vergesse. Weil einmal hatte ich ihn vergessen und dann haben sie mich eben erinnert und dass das halt nicht geht und bla bla bla. Mhm. Und ich hatte dann diesen Termin, ich weiß das Datum nicht mehr und ich müsste da zur Kontrolle. Und ich habe einfach gesagt, dort gehe ich nicht mehr hin. Mhm. Natürlich war das für meine Familie, für mein Umfeld, außer für meinen Partner. Mein Partner hat mich verstanden, ja. Aber mein Umfeld, das war irgendwie so total schockiert, weil ich jetzt nicht die Kontrolltermine wahrnehme, ja. Mhm. Mhm.
Und, aber im Grunde genommen ist es ja jetzt so, ich glaube 2013 war das.
Ja, genau.
Jetzt haben wir 2017. Ja. Ja, es sind ja im Prinzip 4 Jahre jetzt vergangen. Genau. Wie ist der Stand jetzt?
Ja, vollkommen gesund. Laut mir, ja, ich war nie mehr zu einer Kontrolle. Ich hatte auch nie von einem Arzt einen Anruf bekommen, warum ich nicht erscheine. Es war wie weggeblasen. Ja. Okay. Und ich ging nie mehr zu einer Blutkontrolle. Ich machte keine Vorsorge oder wie immer das da heißt, ja, oder Nachsorge. Mhm. Ich hatte auch den Krebsausweis. Es bekommt ja jeder Patient, Krebspatient, einen Ausweis. Was für mich schon, ja, wie gesagt, ich habe da eine andere Meinung davon. Den habe ich zerrissen. Mhm. Und ich habe gesagt, das ist Vergangenheit. Der ist für mich nicht mehr gültig. Ich bin gesund. Okay. Und so habe ich das jeden Tag gemacht. Und ich bin, wie gesagt, ich gehe nach meinem Gefühl, wie fühle ich mich, wie gehe ich mit mir um, dadurch, dass ich jeden Tag mit mir arbeite, rund um die Uhr, mhm. Körperarbeit, Bewusstseinsarbeit und so weiter, mhm. weiß ich, dass da gar nichts entstehen kann. Mhm. Ja, weil ich alles dafür tue, dass ich so gesund, so stabil bleibe und weil ich weiß, was mit dem Geist alles machbar ist. Ich habe es erlebt. Mhm.
Das heißt, das ist auch das, was du im Prinzip jetzt mit deinen Patienten oder mit deinen Kunden im Prinzip machst.
Genau.
Weil du im Prinzip ja von deiner eigenen Erfahrung sprechen kannst, dass das sehr wohl geholfen hat.
Genau. Okay. Aber ich muss eines dazu sagen, Angelika, es ist mein Weg gewesen, ja? Das heißt jetzt nicht, ich, wie gesagt, dieses Interview ist jetzt nur, wo ich meine Geschichte erzähle. Mhm. Das trifft jetzt sicher nicht auf alle zu, dass die es jetzt so machen sollen, ja. Mhm. Sondern ich erzähle einfach, was mir gut getan hat und dass die Menschen wieder den Fokus mehr hinlenken, was geistig alles möglich ist. Mhm. Ja, dass sie sich nicht der Schulmedizin ausliefern, obwohl die Schulmedizin genauso wichtig ist, ja. Mhm. Aber es muss auch das andere Platz haben. Mhm.
Ja. Da gebe ich dir sehr recht, ja.
Ja, schön.
Ja, da gebe ich dir recht. Ja, na, das freut mich ganz besonders. Also ich habe die Geschichte erst jetzt zum ersten Mal wirklich in voller Länge gehört. Also wir haben ja schon viel miteinander zu tun gehabt, aber ja, die ganze Geschichte in der Hinsicht habe ich ja noch gar nicht gehört. Ich finde es unglaublich. Ich finde es unglaublich, dass du heute da gegenüber sitzt, also zwar jetzt online, aber trotzdem da sitzt mit einem strahlenden Lächeln. Mit einer Haarpracht vor allem.
Ja.
Also deine größte Angst eigentlich, die Haare zu verlieren, was ja genau bei der Krankheit ja sehr oft der Fall ist. Also ich finde es einfach unglaublich, was da einfach passieren kann mit der Macht der Gedanken. Also im Prinzip ist es ja nichts anderes, als man darf sich da jetzt nicht in den Strudel reinlassen und das ist alles nur mehr negativ, sondern sich auch wirklich von außen auch den Input zu holen, welche Möglichkeiten habe ich sonst noch, ja?
Ja, was ich auch noch, es war ja jetzt nur so ein kleiner Auszug, ja. Ich habe versucht, mich kurz zu halten, es wurde eh schon wieder länger, aber ich könnte ein Buch schreiben, vielleicht mache ich das auch mal, was ich da alles erlebt habe, mit mir und mit den Menschen, ja. Mhm. Weil was mir auch geholfen hat, war, dass ich mich zurückgezogen habe von Menschen, weil ich gespürt habe, dass die mir sonst ihre Angst drauf projizieren.
Ja.
Mhm. Weil, oder das Mitleid. Und was ich in dieser Zeit absolut nicht brauchen konnte, war Mitleid. Mhm. Und mein Partner hatte überhaupt kein Mitleid mit mir. Im Gegenteil. Mhm. Der gab mir einen Schubs, ja. Wenn ich nicht wollte, der zog mich raus aus dem Bett, der forderte mich, ja. Mhm. Und der gab mir Komplimente. Mit jedem Kilo, das ich zugenommen habe, hat er gesagt, wow, ich habe gewusst, du schaffst es, ja. Mhm. Und der hat mich motiviert, der hat mich gestärkt. Und alle anderen, ich hatte super Freunde, meine wundervolle Tochter, ja. Also die, also wenn du mich jetzt fragst, Angelika, was mich geheilt hat, dann kann ich es dir, also mein Gefühl ist es, dass es das war, ja, die Liebe. Mhm. Es war die Liebe. Mhm. Weil an dem Zeitpunkt, wo ich aufgegeben habe, wo ich habe mich schon von den Menschen verabschiedet übrigens, ich habe Abschiedsbriefe geschrieben, als ich auf der Onkologie war, nach der Intensivstationsgeschichte, habe ich mich von allen verabschiedet. Und als ich dann wirklich aufgegeben habe, kam meine beste Freundin ins Zimmer, es kam meine wundervolle Tochter, ja. Mein Liebster konnte nicht kommen, weil er grippig war und es durfte ja keiner zu mir, der irgendwie angeschlagen war. Was für mich aber auch ein Glück war, sage ich jetzt, weil ich war dadurch beschützt, ja. Und als meine Tochter reinkam, habe ich mich von meiner Tochter verabschiedet. Meine Freundin verließ den Raum und ja, ich habe dann zu meiner Tochter gesagt, ich schaff's nicht. Mhm. Und sie muss damit rechnen, dass ich gehe. Mhm. Und meine Tochter ist ja 22, damals war sie 19 glaube ich war sie, ja. Und das war für sie untragbar. Mhm. Und wir waren allein im Zimmer und ich weiß noch, ich konnte nicht mal mehr reden. Ich lag nur mal da zum Sterben bereit, ja. Ich war total in mir. Ich habe einfach gewusst, wenn ich jetzt in den Armen meiner Tochter sterbe, ist das das Schönste, ja. Mhm. Und meine Tochter hat mich umarmt und wir haben nur geweint, ohne Worte. Wir haben nur geweint, sicher so 15 Minuten durch. Mhm. Und sie hat dann gesagt, Mama, du darfst nicht gehen. Mhm. Ich lass dich nicht gehen. Ich brauche dich. Und in dem Moment, erst in dem Moment, wurde mir bewusst, dass das, was ich jetzt vorhabe, absolut egoistisch ist. Mhm. Ich lasse meine Liebsten im Stich. Mein Kind braucht mich, mein Partner braucht mich, ja? Mein Umfeld braucht mich. Ich spürte das erste Mal, so hart das jetzt klingt, dass ich geliebt werde, dass ich gebraucht werde. Mhm. Und in dem Moment kam die Ärztin rein und sie sagte, die Werte gehen langsam nach oben. Warum ich so ein Theater mache, warum ich so weine. Mhm. Und dann sagte meine Tochter, siehst du Mama, ich habe gesagt, du schaffst das und du bleibst. Versprich mir, dass du Weihnachten, dass du dich durchkämpfst und ich komme Weihnachten, ja. Mhm. Und meine Tochter studiert in Graz und sie hat gesagt, ich komme dann mit dem Zug und ich bin Weihnachten bei dir. Und ich dachte ja bis dorthin nicht, bis meine Tochter reinkam, dass ich Weihnachten überhaupt noch da bin. Mhm. Ich habe mich ja verabschiedet. Mhm. Und als sie dann das Krankenzimmer verlassen hatte, musste ich ihr versprechen, dass ich fürs Leben kämpfe. Mhm. Und ich habe das getan. Mhm. Und dann sagte plötzlich die Ärztin, und jetzt gehen wir ohne Rollstuhl aufs WC. Mhm. Und ich sagte, das kann ich noch nicht. Ich kann noch nicht den Bodenkontakt haben. Ja. Und sie zwang mich aber dazu. Sie sagte, du gehst jetzt. Mhm. Und dann war sie wie ein Engel. Sie war auch so ein richtiger Fester, ja, so wie so ein Fels in der Brandung. Und sie ging dann mit mir und ich dachte, ich saug immer wieder runter auf den Boden, ja. Und sie sagte, Kopf hoch, atmen, Brust raus, ja. Und jetzt gehen wir da rein. Und das waren ein paar Meter. Mhm. Und ich ging, Angelika, ich ging die ersten Schritte in meinem neuen Leben. Mhm. Und das war für mich der Beweis, was Liebe alles möglich macht. Mhm. Und dann bekam ich auch wieder ein Gefühl für mich, dass ich ja für mich auch lebe. Mhm. Also es kam die Liebe sprichwörtlich in diesen Raum, ja. Und deswegen glaube ich ganz fest daran, Menschen, die Krebs haben oder die eine schwere Erkrankung haben, die müssen, ich sage es ganz bewusst, die müssen einen Grund haben, warum sie hier bleiben wollen. Die müssen einen Grund haben, wofür sie leben wollen. Die müssen ein Umfeld haben, ein Kind, ein Partner, Mutter, Vater, ganz egal, Freunde, wo sie spüren, dass sie geliebt werden. Wenn das ein Mensch nicht hat, der eine schwere Krankheit hat, wenn der nicht das Gefühl hat, ich lebe für meine Lieben, ja? Wenn es schon nicht für mich, dann lebe ich für meine Lieben. Und wenn er das nicht hat, dann ist er verloren.
Ich nehme an, das ist genau der Grund, warum du heute so viele Patienten hast oder so viele Kunden auch hast und sie in dem Bereich dann begleitest.
Ja, ja. Also ich habe jetzt nicht nur Krebspatienten, das muss ich dazu sagen, ich habe sie aus allen möglichen Schichten, will ich nicht sagen, aber ob das jetzt psychische Probleme sind oder ob das andere Probleme sind, familiäre Beziehung und so weiter, alles Mögliche, ja. Aber dadurch, dass ich das erlebt habe, glaube ich einfach von mir zu behaupten, dass ich da eine Expertin geworden bin, ja. Und das in Verbindung mit meiner Energiearbeit, mit meiner Seelenenergiearbeit, ist das natürlich für mich absolut rund, ja.
Ich finde das unglaublich, also fantastisch, deine Story, und ich finde das einfach wunderschön, dass du heute da sitzt mit so viel Sonnenenergie und so viel Ausstrahlung, es ist eigentlich unglaublich. Ja, ich glaube, unsere Zeit rennt schon ein bisschen davon. Du hast eine eigene Facebook-Gruppe, wo du deine Gruppe immer wieder betreust. Mhm. Diesen Link werde ich auch in das Kommentar reinschreiben. Wer Interesse hat, darf natürlich dich gerne besuchen kommen in der Facebook-Gruppe.
Gerne.
Dich anschreiben, oder wenn er einfach Informationen möchte oder ja einfach reden möchte mit dir, darf er sich natürlich jederzeit gerne mit dir in Verbindung setzen.
Absolut, gerne.
Ich möchte mich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, auch in meiner Gruppe dein Wissen weiterzugeben, weil ich finde das, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr großes Thema. Ich begleite ja auch sehr viele im Bereich der Ernährung und auch mit der Aloe Vera viele Personen, die auch diese Krankheit oder Diagnose bekommen haben. Also ich finde es ja unglaublich, dass wir heute so miteinander reden können und dass du es überstanden hast und mit so viel Energie noch da sitzt. Also ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Danke, Angelika, für dieses Interview und dass ich die Möglichkeit habe, mich hier vorzustellen. Danke und auch dir. Alles Gute.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du dir für dich Zeit genommen hast. Ich würde mich freuen, wenn du mich auf iTunes positiv bewertest, denn das hilft Menschen, die dieses Thema auch interessiert, mich einfacher zu finden. Ich freue mich außerdem, wenn du dich auch über meine Social Media Kanäle mit mir vernetzt. Die Links dazu findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite www.angelikaerdpresser.com. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.